ungewohnte Töne auf dem Petersplatz. Trotz größter Hitze stehen junge Menschen zusammen und singen. Mit dir ist das Motto der Ministrantenwallfahrt 2024. Mehr als 50.000 Jugendliche aus rund 20 Ländern sind nach Rom gekommen. Obwohl es Hochsommer ist und die Temperaturen an die 40 Grad erreichen, alle wollen hier sein. Audienz beim Papst.
Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine einmalige Chance ist. Also die Möglichkeit eben zum Singen, die hat man nicht oft und deswegen ist es schon sehr besonders.
Wie Hanna aus dem oberbayerischen Landkreis Erding kommen die meisten Ministrantinnen und Ministranten aus Deutschland. Die Begegnung mit Franziskus zählt zu den Höhepunkten der einwöchigen Wallfahrt. Der 87-jährige Argentinier zieht bei den jungen Menschen.
Buonasera, guten Abend.
Franziskus spricht über das Leitwort mit dir, über die Beziehung zu Gott. Er redet die Jugendlichen immer wieder direkt an. Vor allem aber dankt er ihnen für ihren Dienst am Altar.
Danke, liebe junge Freunde, und einen guten Weg zusammen mit Jesus. Danke, vielen Dank.
Mit dem Papamobil fährt er anschließend durch die Menge, schüttelt Hände. Lisa und Emily aus dem Landkreis Altötting sind begeistert.
Es war wirklich wunderschön, also mit allen Ministranten Wahnsinn, echt unbeschreiblich. Aber ich glaube, das Highlight ist auf alle Fälle gewesen, dass man ein bisschen näher am Papst dort war und dass er da so rumgefahren ist.
Dass man überhaupt gesehen hat, nicht nur im Fernsehen.
Ja, also ich finde, am Papst, der ist nicht abgehoben oder so und ich finde, das ist irgendwas Besonderes.
Für jeden Außenstehenden wird klar, die Mädchen und Jungen ministrieren gerne. Doch es gibt auch viel Kritik an der Kirche, wie etwa von Lara aus Böblingen in Baden-Württemberg.
Ich weiß nicht, was ich zum Papst gesagt hätte, wenn ich mit ihm eine Privataudienz gehabt hätte, aber es ist natürlich schon ein bisschen veraltet, gerade die Frauenrolle ist halt immer Thema und sowas. Das ist ja selbstverständlich.
Auch die 16-jährige Hanna aus Bayern stört sich daran, dass nur Männer Weiheämter übernehmen dürfen.
Ich finde, dass eine Frau das genauso gut macht wie ein Mann, deswegen darf das auf jeden Fall auch gut gehen, wenn jetzt Frauen das auch mal dürfen.
Doch die Haltung des Papstes ist klar. Frauen dürfen keine Priesterinnen sein. Immer wieder hat er das betont, zuletzt in einem Interview mit dem amerikanischen Sender CBS im Mai. Journalistin Nora O'Donnell fragte ihn nach der Zukunft für die Frauen.
Wird ein kleines Mädchen, das heute katholisch aufwächst, jemals die Möglichkeit haben, eine Diakonin zu sein und als Mitglied des Klerus in der Kirche teilzunehmen?
Nein.
Aber immer mehr Frauen wollen sich nicht damit abfinden.
Die Frauen machen zwar den großen Teil der Arbeit in der katholischen Kirche, sie sind aber zu den wichtigsten Entscheidungspositionen nicht zugelassen und zu allen Weiheämtern. Und das müsste sich unbedingt ändern. Evangeliumsgemäß wäre gleichberechtigt.
Die Schweizer Religionspädagogin Helena Jeppesen-Spuhler, die seit mehr als 20 Jahren beim Hilfswerk Fastenaktion ist, hat bei der Generalversammlung der Bischofssynode für eine synodale Kirche ein Stimmrecht. Als eine von 10 europäischen Teilnehmern, die nicht Bischöfe sind. Ihre Berufung ist ein absolutes Novum in der Geschichte der katholischen Kirche. Erstmals dürfen Frauen und Laien in einer Bischofssynode abstimmen. Angestoßen hat das Papst Franziskus.
Sehr konservativ finde ich nicht, dass er das ist. Er hat ja immerhin die Diskussion auch zugelassen. Er hätte auch sagen können, die Synodenversammlung darf gar nicht über diesen Zugang zu allen Ämtern sprechen.
Schon einmal hat Franziskus eine Diskussion zu einem ähnlich umstrittenen Thema zugelassen, bei der Amazonas-Synode 2019. Damals ging es um die sogenannten Viri Probati, verheiratete Männer, die als Priester geweiht werden sollten. Im Amazonasgebiet fehlt es an Priestern. Die Synode sprach sich für eine Weihe aus. Doch der Papst entschied sich dagegen. Die Enttäuschung war riesengroß. Jeppesen-Spuhler glaubt, dass Franziskus heute nicht mehr so leicht über ein Votum der Synode hinweggehen würde.
weil wir 5 Jahre später sind und weil wir unterdessen nicht nur das Amazonasgebiet befragt haben, was Sie denken zu den wichtigsten Herausforderungen in der Kirche heute, auch innerkirchlich eben bei dieser Ämterfrage. Und wir haben in der ganzen Welt eine Befragung gemacht und aus allen Kontinenten kam eine der stärksten Rückmeldungen war, die Stellung der Frau muss sich verändern.
Für das Projekt der Weltsynode sind Gläubige überall befragt worden. Es ist ein Prozess, auf den Papst Franziskus die katholische Kirche geschickt hat. 2021 ist das Abenteuer losgegangen. Das Ziel ist eine synodale Kirche. Gemeinschaft, Teilhabe und Mission sind die wichtigsten Themenfelder. Es ist ein Herzensanliegen von Franziskus. Die Bischofssynode ist dabei die wichtigste beratende Versammlung. Beim Eröffnungsgottesdienst im Oktober 2023 formulierte der Papst deren Hauptaufgabe.
Unseren Blick wieder auf Gott auszurichten, um eine Kirche zu sein, die mit Barmherzigkeit auf die Menschheit schaut. Eine Kirche, die geeint und geschwisterlich ist, oder zumindest versucht, geeint und geschwisterlich zu sein. Eine Kirche, die zuhört und in Dialog tritt. Eine Kirche, die segnet und ermutigt, die denen hilft, die den Herrn suchen.
Über mehrere Wochen berieten knapp 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie es mit ihrer Kirche weitergehen soll. Erstmals saßen Ordensschwestern aus Afrika, Kardinäle, Frauen und Männer ohne Weihen an einem Tisch. Genauer gesagt an einem runden Tisch. Diesen Dialog wollte Franziskus haben. Entscheidend dafür, so sagte er immer wieder, sei das gegenseitige Zuhören. Konkrete Ergebnisse wurden bei der ersten Bischofssynode nicht erwartet. Zunächst sollten die Beteiligten aus aller Welt, von Europa über Afrika nach Asien, sich lediglich gegenseitig anhören. Im Abschlussdokument fanden sich daher keine konkreten Beschlüsse, weder zum Umgang mit Homosexualität, zum Zölibat oder zum Diakonat für Frauen. Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, sah in der Versammlung damals nur einen ersten Schritt.
Die Synode war sehr ehrlich und dafür bin ich dankbar und gehe deshalb auch zufrieden nach Hause zurück. Mutig war sie noch nicht, diese Synode. Und das gehört, glaube ich, auch zu den Gaben des Heiligen Geistes. Mut, die Angst zu überwinden, die auch immer wieder zu spüren war. Angst vor Veränderungen in dieser Kirche.
Anders soll es bei der diesjährigen Bischofssynode werden. Kardinal Jean-Claude Hollerich, der Erzbischof von Luxemburg, ist als Generalrelator quasi für den weltweiten Reformprozess verantwortlich.
Nicht alles wird auf dieser Synode entschieden werden. Also diese Erwartungshaltung ist viel zu groß, ne? Ist unmöglich. Aber einige Weichen, glaube ich, werden gestellt werden. Die Kirche wird nachher anders sein.
Er selbst, so erzählt Hollerich, habe die Synodalität als neuen Stil am eigenen Leib erfahren.
Man spricht ja von synodaler Bekehrung. Ich selber habe auch diese Bekehrung erlebt. Wenn ich jetzt auf meine Räte höre, höre ich ganz anders zu. Ich bringe nicht gleich meine Einwände ins Spiel, sondern schweig mal lieber. Ne? Und lass das dann einmal ruhen und unterstütze das manchmal auch, wenn das nicht meine eigene Meinung war. Das hätte ich vorher nicht gemacht.
Seine Zuversicht für eine Veränderung der Kirche gewinnt Hollerich, der wie Papst Franziskus dem Jesuitenorden angehört, aus den vielen Berichten der Bischofskonferenzen aus aller Welt.
Die Kirche ist erwacht. Und dieser synodale Prozess geschieht ja nicht nur in Rom, sondern geschieht in den Lokalkirchen. Fast möchte ich sagen, unwiderruflich. Der Papst sagte, ich möchte hören und die Leute sprechen.
In vielen Ländern tun die Gläubigen das schon lange. Wie etwa in Deutschland, in der Gestalt des synodalen Weges. Ein Reformprozess, den Laien und Bischöfe als Reaktion auf die Missbrauchsskandale gemeinsam in Gang gesetzt haben. Auch in der Schweiz wünscht sich eine Mehrheit der Katholiken konkrete Änderungen, beispielsweise mehr Mitspracherechte für Frauen. Nach Ansicht von Religionspädagogin Helena Jeppesen-Spuhler sind Entscheidungen längst überfällig. Gleichzeitig sagt sie, es bewegt sich etwas in der Frauenfrage.
Also diese offene Diskussion finde ich schon bemerkenswert und ich glaube, es bewegt sich mehr, als dass man denkt. Aber natürlich, aus meiner Schweizer Perspektive, sind wir sehr spät und wir müssen dringend zu Entscheidungen kommen.
Doch einen möglichen Zugang von Frauen zum Diakonat berät nun federführend nicht mehr die Weltsynode, sondern eine eigene Studiengruppe. Franziskus hat bestimmt, dass 10 spezielle Gruppen intensiv Themen beraten sollen, die sowohl rechtliche als auch pastorale Auswirkungen hätten. Die Entscheidung des Papstes kam völlig überraschend. Viele fühlten sich vor den Kopf gestoßen. Außerdem müssen die Studiengruppen ihre Ergebnisse erst nach der nächsten Generalversammlung der Bischofssynode präsentieren.
Diese Study Groups sollten nicht nur einen Zwischenbericht machen, es müsste eine weitere Möglichkeit geben, die Endresultate dieser Arbeitsgruppen noch einmal in der Synode zu diskutieren und zuhanden des Heiligen Vaters eine Empfehlung abzugeben zu diesen Themen.
Bei einem anderen Thema ist in der katholischen Kirche schon einiges in Bewegung gekommen. Es geht um den Umgang mit Homosexualität. Im vergangenen Dezember hat das Dikasterium für die Glaubenslehre, die ehemalige Glaubenskongregation, also die zentrale vatikanische Behörde für Glaubensfragen, erklärt, dass Priester homosexuelle Paare segnen dürfen. Auch wenn dies nicht im Rahmen eines Gottesdienstes passieren darf und eine Ähnlichkeit mit der Eheschließung ausgeschlossen werden muss, so ist es doch ein offizieller Wandel, den der Vatikan vollzieht und der bei Besuchern auf dem Petersplatz gut ankommt.
Mit diesem Schritt zeigt die Kirche gegenüber der LGBT-Community recht klare Signale. Ich denke, dass es eine richtige Entscheidung ist. Es bestätigt sich, dass Papst Franziskus sehr fortschrittlich ist und dass er die Kirche nach vorne bringen will.
Franziskus selbst hat immer wieder betont, dass alle in der Kirche willkommen sind. 2013, nur wenige Monate nach seiner Wahl zum Papst, macht er auf dem Rückflug vom Weltjugendtag in Brasilien seine Linie klar.
Wenn ein Mensch homosexuell ist, den Herrn sucht und guten Willens ist, wer bin ich, dass ich darüber urteilen könnte?
Dennoch, noch im März 2021 lehnte der Vatikan die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare kategorisch ab. Damals war Kardinal Luis Ladaria der oberste Glaubenshüter. Im September vergangenen Jahres gab es einen Wechsel. Es kam der Argentinier Victor Fernandez. Sofort wehte ein anderer Wind im Glaubensdikasterium. Das Dokument Fiducia Supplicans wurde veröffentlicht.
Zum ersten Mal gibt es schwarz auf weiß die Existenz eines Phänomens, also dass es gleichgeschlechtliche Paare gibt, die in einer festen Beziehung leben und dass diese den Wunsch haben, dazuzugehören und ihre Beziehung gesegnet wird.
Der Römer Andrea Rubera ist seit 38 Jahren mit seinem Partner Dario zusammen. 2009 haben sie in Kanada geheiratet. Andrea wuchs in einer katholischen Familie auf.
Von Seiten der etwas fortschrittlicheren Menschen, also beispielsweise von den Anhängern der LGBT-Bewegungen, wird das als sehr wenig abgetan. Denn das sind alles Dinge, die die Gesellschaft schon seit sehr langer Zeit akzeptiert hat. Doch ich als Person, die seit vielen Jahren in der katholischen Welt lebt und als LGBT-Person, habe eine etwas andere Sicht der Dinge.
Doch nicht alle finden die Erlaubnis der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare gut. Kurz nach der Veröffentlichung des kirchlichen Schreibens Fiducia Supplicans gab es einen regelrechten Aufstand in Afrika. Im Januar erklären die afrikanischen Bischofskonferenzen, dass sie gleichgeschlechtliche Paare nicht segnen würden. Dazu äußerte sich im Interview mit Vatikan News der kongolesische Kardinal Fridolin Ambongo, der Präsident von SECAM ist, dem Symposium der Bischofskonferenzen von Afrika und Madagaskar.
Der Segen, der den Homosexuellen zuteil wird, ist genauso wichtig wie jeder andere. Das ist kein Problem. Aber was bei uns ein Problem ist, das ist die Segnung der Verbindung zwischen den beiden. Denn das verwischt die Theologie der Ehe.
Vielen Befürwortern der Lockerung bei der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare geht Fiducia Supplicans dagegen nicht weit genug. Denn das Schreiben ist kein päpstliches Dogma, keine neue Lehrmeinung. Für Andrea Rubera ist es dennoch ein weiterer kleiner Schritt der Veränderung. Sein Ehemann und er sind mit ihren 3 Kindern in einer Pfarrei in Rom integriert.
Wir sind in der Gemeinde aktiv, wir sind anwesend, unsere Kinder waren bei der Kommunion, sie sind Pfadfinder. Wir nehmen als Familie teil und das ist sichtbar. Sicherlich ist nicht jeder einverstanden, doch das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir die Möglichkeit haben, einer Gemeinde anzugehören, der wir angehören möchten. Das ist das Konzept.
In Rom kann Andrea als Homosexueller ganz offen an der katholischen Gemeinschaft teilnehmen. In anderen Kulturen ist dies nicht möglich. Diese große Kluft muss die Weltkirche überbrücken. Nicht nur innerhalb der katholischen Kirche, auch außerhalb gibt es viel Trennendes in Glaubensfragen und damit zu anderen Religionen, selbst zu anderen Christen. Die Kluft zur evangelischen Kirche war über Jahrhunderte tief und breit. Doch seit einigen Jahren werden Brücken gebaut, von beiden Seiten. Bei seiner Reise nach Schweden im November 2016 machte Papst Franziskus klar, dass er die Ökumene vorantreiben wolle.
Wir Katholiken und Lutheraner haben begonnen, auf dem Weg der Versöhnung voranzugehen. Jetzt haben wir im Rahmen des gemeinsamen Gedenkens der Reformation von 1517 eine neue Chance, einen gemeinsamen Weg aufzunehmen. Wir dürfen uns nicht mit der Spaltung und der Entfremdung abfinden, die durch die Teilung unter uns hervorgerufen wurden.
In der Kathedrale der südschwedischen Stadt Lund unterzeichneten Franziskus und Bischof Munip Yunan, der Präsident des Lutherischen Weltbunds, eine gemeinsame Erklärung. Das Motto: Vom Konflikt zur Gemeinschaft, verbunden in Hoffnung. Damit schrieben die beiden Geschichte. Einige Wochen zuvor hatte Franziskus in Rom, als evangelische und katholische Pilger aus Deutschland zu Gast waren, süffisant gefragt:
Auch ich würde gerne eine Frage stellen. Wer sind die Besseren? Die Evangelischen oder die Katholischen?
Besser sind alle zusammen.
Doch nach dem aufsehenerregenden Zeugnis der Gemeinsamkeit schien sich nicht mehr viel zu verändern. Der Vatikan bremse eher eine weitere Öffnung, so empfinden es viele. Die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Abendmahl etwa bleibt weiterhin bestehen. Gerade bei diesem Punkt gäbe es viele Aufs und Abs, meint Heinrich Bedford Strohm, der Vorsitzende des Weltkirchenrats, der weltweit mehr als 500 Millionen Christen repräsentiert. Wenn etwa aus Rom wieder ein Nein komme. Dennoch.
Ich glaube, dass die Frage des gemeinsamen Abendmahls zwar noch nicht so weit ist, wie ich es mir wünsche, aber sie ist auf der Tagesordnung. Man redet über die Frage, ob im Jahr 2030, dem 500. Jubiläumsjahr der Confessio Augustana, also des Augsburgischen Bekenntnisses, das war in gewisser Weise der letzte protestantische Versuch, noch ein Einheitsbekenntnis zu schaffen, wo dann die Kirchenspaltung hätte verhindert werden können. Dieses Jubiläumsjahr, da hat auch Kardinal Koch davon gesprochen, dass das vielleicht ein Jahr sein könnte, auf das wir hin zusteuern könnten, auch im Hinblick auf eine mögliche eucharistische Gastfreundschaft.
Der Schweizer Kardinal Kurt Koch ist der Ökumenebeauftragte des Papstes. Im Juni hat er ein Dokument mit dem Titel »Der Bischof von Rom« veröffentlichen lassen. In 30 Punkten werden Ergebnisse von Dialogen mit orthodoxen, anglikanischen, protestantischen und altorientalischen Kirchen zusammengefasst. Das Dokument, so Bedford Strohm, sei ein Schritt nach vorne. Es zeige ein wirkliches Interesse an den Anliegen der anderen Konfessionen.
Man muss sich das nur mal gründlich durchlesen und darüber staunen, wie sorgfältig die Verfasser dieses Dokuments die ganzen ökumenischen Dialoge zur Kenntnis genommen haben und mit welcher Wertschätzung dann auch die Dinge, die da gesagt worden sind, aufgenommen werden.
Das Schreiben hat es in sich. Zum ersten Mal wird überlegt, wie der Papst sein Amt so auslegen könnte, dass es auch andere christliche Kirchen anerkennen können. Nach wie vor gilt das Papstamt als Hindernis für eine Einheit der Christen. So könnte dem Papst in seiner Rolle als Bischof von Rom eine andere Bedeutung zukommen. Etwa als Ehrenoberhaupt der Christenheit, die damit mit einer Stimme sprechen könnte. Der evangelisch-lutherische Theologe Bedford Strom ist offen für diese Möglichkeit, auch wenn noch viel zu regeln wäre.
Wenn man jetzt also ein Papstamt für die gesamte Christenheit sich vorstellt und der Bischof von Rom dieses Amt ausübt, dann kann das nach dem gegenwärtigen Standpunkt ja nur ein Mann sein. Das ist natürlich in Spannung zu dem, was wir in den evangelischen Kirchen vor allem, aber nicht nur in den evangelischen Kirchen im Hinblick auf die Geschlechter und die Ämter inzwischen sagen. Das ist sicher ein Punkt, wo es Gesprächsbedarf gibt. Aber ich glaube, dass die Tatsache, dass eine weltweite Stimme der Christenheit, die auch wirklich Gehör findet, faktisch im Moment die Stimme des Papstes ist. Daran kann man schwer vorbeigehen.
Aber ist dieser Papst nun ein Reformer? Die Schweizerin Helena Jeppesen-Spuhler, die bei der Generalversammlung der Bischofssynode stimmberechtigt ist, meint ja.
Ich sage immer noch, dass er ein Reformer ist, weil er die Diskussion ermöglicht hat und geöffnet hat und viel Dynamik hineingebracht hat. Er wird nicht unter die ganz großen Reformer, unter den Päpsten eingehen, denke ich. Wenn er die Synode jetzt nicht konsequent zu Ende führt.
Für den katholischen Kirchenmann Kardinal Jean-Claude Hollerich ist der Papst ebenso ein Reformer.
Ja. Ich glaube nicht, dass er einfach reformieren möchte, aber er ist ein Mann des Evangeliums. Er nimmt Jesus Christus ernst und er möchte, dass die Kirche so handelt wie Jesus Christus, auf die Leute zugeht, nicht verurteilt. Ne?
Die Baustellen für die Veränderung sind zahlreich. Sie sind noch längst nicht abgeschlossen. Aber für die jungen Gläubigen, wie etwa Ministrantin Chiara, gibt es keinen anderen Weg.
Also Kirche ist halt nicht auf der Höhe der Zeit. Ich glaube, also dafür ist, glaube ich, nicht genug Zeit, um alles anzusprechen. Aber allein das Zölibat und alles, das ist halt schon, also wozu? Also es, die meisten Regeln haben einfach keinen Sinn mehr heutzutage.
Papst Franziskus hat in seiner Kirche viel in Bewegung gebracht, viel aufgebrochen. Und doch bleibt der Ausgang offen. Der Reformprozess geht weiter.